NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
26. April 1925. Die älteste noch erhaltene Moschee Deutschlands wird eröffnet.
Berlin-Wilmersdorf, Fehr-Berliner Platz. Dicht an dicht Busse und Pkw. Hunderte von Menschen eilen über den weitläufigen Platz. Wissen Sie, dass nur rund 100 Meter von Ihnen entfernt Deutschlands älteste Moschee steht?
Nee, leider nicht.
Ganz spontan sage ich nein, wusste ich leider nicht.
Dabei ist die Moschee eigentlich nicht zu übersehen. Sie gleicht einer Miniaturausgabe des berühmten Taj Mahal in Indien. Doch Berlins Taj Mahal liegt in einer ruhigen Seitenstraße in gehobener Villengegend von Wilmersdorf.
Ich habe jahrelang gewohnt, komme ich immer wieder gerne, aber ich wusste es trotzdem nicht.
Anders vor 95 Jahren. Berlins Presse ist fasziniert von dem Entwurf des Berliner Architekten K.A. Hermann.
Indien in Wilmersdorf.
Titelt die Zeitschrift Berliner Westen am 26. April 1925, am Tag der Eröffnung der Moschee.
Das Ganze macht den Eindruck eines Tempels aus dem alten Phönizien oder so ähnlich. Das seltsame Haus wird eine Moschee der Berliner Gemeinde einer hauptsächlich in Indien vertretenen mohammedanischen Sekte.
Damit ist die muslimische Gruppe der Ahmadiyya Lahore gemeint, die kurz nach dem Ersten Weltkrieg aus Britisch-Indien über London nach Berlin kommt. Die deutsche Hauptstadt gilt als weltoffen und ist Muslimen gegenüber aufgeschlossen. Der Bau eines Gebetshauses löst daher keinerlei Befremden aus. Der heutige Imam Amir Assis wohnt mit seiner Familie auf dem Gelände der Moschee.
Ich bin General Sektaris von der Gemeinschaft Ahmadiyya Lahore Bewegung und ich lerne Deutsch von Pakistan. Und ich bin New Imam hier in Berlin.
Seit 5 Jahren ist Amir Assis Verwalter und Imam der Moschee. Zu Hause in Pakistan hat er früher als Englischlehrer gearbeitet.
Ich habe gelernt Arabisch von der Universität Al-Azhar. Ich habe meine Master-Degree gemacht in English Literature.
Er ist sehr stolz, nun Imam der Berliner Moschee zu sein. Euphorisch fällt er ins vertrautere Englisch.
Wir
waren es, die die Moschee erbaut haben. Wir haben eine sehr emotionale Beziehung zu der Moschee, seit unserer Kindheit. Wissen Sie, schon mein Großvater war am Bau beteiligt. Und als kurz vor Fertigstellung das Geld ausging, haben alle Frauen ihren Schmuck gespendet, auch meine Großmutter. In Pakistan hat jeder von der Berliner Moschee gehört.
Die Berliner Moschee in Pakistan.
Ahmadiyya Lahore. Wer sind die Bauherren dieser Moschee, die in Pakistan bekannter ist als in Berlin? Und das, obwohl es Pakistan 1925 noch gar nicht gab.
Die Ahmadiyya ist im 19. Jahrhundert in Britisch-Indien entstanden.
Thomas Lemmen, Theologe und Islamwissenschaftler, ist Professor an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen.
Der Gründer war ein Gelehrter namens Mirza Ghulam Ahmad, der nun einen ganz besonderen Anspruch hatte, nämlich er hat sich als Erneuerer des Islam verstanden, als derjenige, der im 19. Jahrhundert den Muslimen noch einmal erklärt, wie denn der Islam zu seiner Zeit zu leben und zu interpretieren ist.
Mirza Ahmad, nachdem die Ahmadiyya benannt ist, stirbt 1908 im damals noch indischen Lahore. Und wie so oft in der islamischen Geschichte kommt es nach seinem Tod zu Differenzen über die Bedeutung seiner Person. Die Ahmadiyya spaltet sich in 2 Gruppen.
Die eine, nach dem Ort Lahore benannt, sieht in dem Gründer allein einen beispielhaften Reformer, einen Erneuerer.
Diese Gruppe kommt in den 1920er Jahren nach Berlin.
Die andere Gruppe, nach der Stadt Qadian benannt, sieht in ihm ja schon einen Quasi-Propheten, jemand, der gleichsam mit einem Anspruch auftritt, wie ihn eigentlich nur der Prophet vorher haben konnte.
Mitglieder dieser Ahmadiyya Qadian sind erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Hamburg und Frankfurt gekommen. Die Gruppe ist wesentlich größer und unterhält heute Gemeinden im ganzen Land. Die Ahmadiyya Lahore aber besteht in Deutschland bis heute nur aus einer einzigen Gemeinde, an der Wilmersdorfer Moschee. Die älteste noch heute existierende Moschee Deutschlands, aber nicht die erste. Die hatte Kaiser Wilhelm II. Schon im Ersten Weltkrieg errichten lassen für rund 15.000 muslimische Kriegsgefangene aus britischen und französischen Truppen.
Als es nun darum ging, die Gefangenen in Lager zu bringen, hat sich der Kaiser entschlossen, in Wünsdorf bei Berlin ein besonderes Lager für diese Muslime, die die Untertanen für ihn waren, des Sultan-Kalifen, zu schaffen.
So Mohammed Salim Abdullah, der 2016 verstorbene Gründer des Islamarchivs in Soest. Der Sultan-Kalif, das ist der Herrscher der Osmanen, im Ersten Weltkrieg einer der wichtigsten Verbündeten Wilhelms II. Gegen die Alliierten, Briten und Franzosen.
Der Kaiser rechnete ja anders. Die dienen zwar in fremden Heeren, sie sind aber Untertanen des Kalifen. Und der Kalif steht auf deutscher Seite.
So die strategische Überlegung des deutschen Kriegsministeriums. Es setzt auf eine religiöse Solidarität aller Muslime, gleich ob türkische Osmanen oder Araber.
Deswegen hatte dieses Lager auch eine eigene Moschee aus Holz. Es war eine wirklich große Moschee. Es wurden die Feiertage eingehalten. Im Lager waren eigene Imame, also islamische Geistliche, die dafür sorgen sollten, dass das religiöse Leben normal verlief.
Mithilfe der kriegsgefangenen Araber und Tataren soll Einfluss auf deren Heimatregionen im Nahen Osten genommen werden, um diese als Verbündete gegen die britischen und französischen Kolonialherren zu gewinnen. So die deutsche Kriegsstrategie.
Das ist ja letztlich grandios gescheitert, weil damals die religiöse Identität, also ist ja dann zum Dschihad aufgerufen worden und die sollen alle sich gegen die Engländer erheben. Und diejenigen, die dem gefolgt sind, sind ja sehr wenige gewesen.
So Thomas Lemmen über die Fehleinschätzung der deutschen Strategen.
Und das ist ja alles grandios gescheitert, weil die Engländer ihrerseits es verstanden haben, über Lawrence von Arabien die nationale Karte zu spielen. Das war viel wichtiger.
Nach dem Ersten Weltkrieg leben rund 2000 Muslime im Schmelztiegel Berlin. Ehemalige Kriegsgefangene, die ein Studium in Berlin beginnen. Mitglieder des osmanisch-türkischen diplomatischen Korps, Studenten aus Persien, der Türkei, Ägypten und Nordafrika und Ahmadiyya Lahoris, die aus Britisch-Indien nach Berlin kommen.
Ganz bezeichnend ist jetzt, dass die muslimische Gemeinschaft jener Tage eine internationale war. Man sieht das besonders bei dem Gründungsprotokoll der islamischen Gemeinde, dass dort die Muslime aller Herkunft sich zu einer Gemeinde zusammengeschlossen haben und eben auch deutsche Muslime, die es damals schon gab.
Religiöse Unterschiede, zum Beispiel zwischen Schiiten und Sunniten, spielen damals keine Rolle. Und als die Holzmoschee im Lager Wünsdorf wegen Baufälligkeit geschlossen werden muss, wird die Ahmadiyya-Moschee in Wilmersdorf zum Mittelpunkt islamischen Lebens im Berlin der 1920er Jahre. Der Friede währt nicht lange. Von Syrien bis Ägypten erheben sich nationale Widerstandsgruppen gegen die Kolonialmächte. Viele der aus diesen Regionen stammenden Muslime in Berlin agitieren politisch aus dem Exil für die nationale Unabhängigkeit ihrer Heimatländer.
Es gab in den 20er Jahren politisch motivierte Morde. Also einige der führenden Männer dieser Zeit sind in Berlin umgebracht worden, weil sie Widerstandsbewegungen angehörten und sie aus dem Weg geräumt werden mussten.
Die islamische Gemeinde Berlin bricht auseinander. Heimatpolitisch orientierte Muslime auf der einen Seite, deutsche Muslime auf der anderen Seite. Auch die Ahmadiyya Lahore meidet politische Debatten, da sie sich mit der britischen Kolonialmacht in Indien arrangiert hat. So gründen deutsche Muslime und Ahmadis 1930 die Deutsch-Muslimische Gesellschaft. Auch Nicht-Muslime werden dort Mitglieder. Hochschulprofessoren, Islamwissenschaftler und jüdische Gelehrte.
13. April 1937, Reichsleitung der NSDAP. Bei Zusammenkünften der Gesellschaft sollen abfällige Bemerkungen über den Nationalsozialismus und seine Führer gemacht werden. Im Übrigen gehören mehrere Juden zur Gesellschaft. Sie war insbesondere in den Jahren 1933-34 Unterschlupf- und Absteigequartier für Kurfürstendamm-Juden.
Die Berliner Moschee steht fortan unter Beobachtung. Im April 1939 heißt es aber dann plötzlich in einem Papier der geheimen Staatspolizei:
Zunächst, unterstrichen, werden Bedenken in staatspolizeilicher Hinsicht gegen diese Vereinigung nicht erhoben.
Wie einst Kaiser Wilhelm II. Im Ersten Weltkrieg sehen auch die Nationalsozialisten in den Berliner Muslimen ein nützliches kriegsstrategisches Potenzial, sagt Thomas Lemmen.
Wichtig ist ja auch, in den 30er Jahren haben dann die Nazis diese nationalistischen Bewegungen in den Heimatländern unterstützt, indem sie die Muslime in Berlin für diese Zwecke instrumentalisiert haben.
Muslimische Wehrmachts- und SS-Divisionen werden eingerichtet. An der Universität Göttingen bildet der Orientalist Bertolt Spuhler sogar Imame für Wehrmacht und SS aus. Und ab 1941 residiert der Großmufti von Jerusalem als persönlicher Gast Adolf Hitlers in Berlin.
Dort hat dann der Großmufti fromme Vorträge gehalten und von dort aus seine Propaganda mit Hilfe der Nazis betrieben.
Gegen die Juden und vor allem gegen die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina. Zum zweiten Mal setzen die arabischen Muslime auf den falschen Freund.
Im Ersten Weltkrieg hat man ja sich auf Lawrence von Arabien und die Engländer verlassen, um die Unabhängigkeit von den Osmanen zu gewinnen. Und im Zweiten Weltkrieg waren es nicht wenige, die gedacht haben, der Feind meines Feindes ist mein Freund.
Und das ist damals Adolf Hitler. Die Moschee der Ahmadiyya in Wilmersdorf ist um diese Zeit bereits verwaist. Als britische Staatsbürger, Pakistan ist ja damals noch nicht gegründet, haben die Ahmadis aus Sicherheitsgründen Deutschland verlassen. Erst nach dem Krieg kehren sie langsam nach Berlin zurück.
Die Berliner Moschee ist während des Krieges sehr stark beschädigt worden, während der letzten Kämpfe um Berlin.
Der deutsche Muslim Muhammad Aman Hobom wird auf Bitten der Ahmadiyya 1947 der erste deutsche Imam an der Berliner Moschee.
Die Moschee bot einen sehr, sehr traurigen Anblick, als ich sie übernahm 1947, 48. Es gab etwa 30, 35 Mitglieder, die da noch lebten. Ich habe dann damit begonnen, die Moschee zunächst einmal winterfest zu machen.
Erinnert sich Hobom im letzten Interview vor seinem Tod im Jahr 2003.
Und ich habe wieder regelmäßige Freitagsgottesdienste eingeführt. Die Festgebete wurden wieder gehalten. Wissen Sie, damals war die Atmosphäre doch anders, als sie heute ist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg notdürftig instand gesetzt, beginnen erst 2017 umfangreiche Sanierungsarbeiten. Bald soll die Moschee in altem Glanz wieder erstrahlen. Doch im bunten Spektrum der muslimischen Gemeinschaften in Deutschland führt die Ahmadiyya heute ein Schattendasein. Imam Amir Assis.
Das Problem ist, dass in Pakistan unsere Gemeinschaft und die Ahmadiyya Qadian zu Nichtmuslimen erklärt wurden.
Weil zumindest die Qadian-Gruppe ihren Gründer wie einen weiteren Propheten verehrt. 1974 schließt Pakistan beide Ahmadiyya-Gruppen, auch die Lahoris, aus der Weltmuslimgemeinschaft aus. Das pakistanische Parlament ist zwar keine internationale Glaubensautorität des Islam, aber national verhängen sie empfindliche Sanktionen.
Gesetze wurden in Pakistan gegen Ahmadis erlassen. Wir dürfen keinerlei islamische Terminologie verwenden. Sagen wir zum Beispiel Assalamu alaikum, können wir 3,5 Jahre Gefängnis dafür erhalten. Das Gleiche, wenn ich das Wort Koran benutze. Wir dürfen nicht sagen, wir gehen in die Moschee. In Pakistan müssen wir sagen, wir gehen zu einer Anbetungsstätte.
Noch heute ist die Gemeinde der Berliner Moschee die einzige Gemeinde der Ahmadiyya Lahore in Deutschland. Die Gruppe ist sehr klein, aber sie sind stolz darauf, die Bauherren der ältesten Moschee Deutschlands zu sein.
Im Zeitzeichen erinnerte Marfa Heimbach an die Eröffnung der ältesten noch erhaltenen Moschee Deutschlands am 26. April 1925. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info.